Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die sogenannte SEC 1, also die Schule zwischen Klasse 5 und 10, die hat sich ganz schön verändert in den vergangenen rund 10 Jahren. In fast allen Bundesländern wurden die Haupt- und Realschulen zusammengeführt in neuen Schulformen mit ganz unterschiedlichen Namen und mit ganz unterschiedlichem Erfolg. Wir schauen heute nach Hamburg. Dort heißen sie Stadtteilschulen und sie gelten als Erfolgsmodell. Warum? Fragen wir gleich nach. Außerdem, wir fragen nach dem idealen Chef in Deutschland und in Frankreich, denn wie der ideale Chef oder die ideale Chefin auszusehen hat, das wird diesseits und jenseits der Grenze ganz unterschiedlich beantwortet. Ich bin Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Ein Erfolgsmodell sollen sie also sein, die Hamburger Stadtteilschulen. Und da kann man sich schon mal ein bisschen wundern. Denn in den vergangenen knapp 10 Jahren, seitdem diese neuen Schulen eingeführt wurden, hatten die Stadtteilschulen vor allem damit zu kämpfen, nämlich mit ihrem schlechten Ruf. Im Hamburger Zwei-Säulen-Modell entschieden sich die meisten Eltern über die Jahre fast immer für die andere Säule, also für die Gymnasien. Völlig egal, welche Empfehlungen die Grundschulen abgegeben hatten. Aber inzwischen sprechen die Anmeldezahlen eine andere Sprache. In diesem Jahr hatten die Stadtteilschulen fast genauso viele Anmeldungen wie die Gymnasien. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie ist das möglich? Axel Schröder hat nach Antworten gesucht und ich verrate schon mal so viel. Es könnte auch damit zu tun haben, mehr Geld und mehr Personal.
Hamburgs Schulsenator Thies Rabe atmet auf. 9 Jahre nach der Neuorganisation des Schulsystems, nach der Gründung der sogenannten Stadtteilschulen, werden diese Schulen fast genauso gut angenommen wie die Gymnasien der Stadt. 7.197 Schülerinnen und Schüler wurden an den Gymnasien angemeldet, 7.050 auf den Stadtteilschulen.
Erfreulich ist das deshalb aus unserer Sicht, weil wir ja in den letzten Jahren durchaus auch ein bisschen Geburtswehen gehabt haben mit der neu gegründeten Schulform Stadtteilschule. Sie wissen, diese Schulform ist entstanden am Reißbrett im Rahmen einer Enquetekommission, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, wie wir das Hamburger Schulsystem weiterentwickeln können.
Der Plan war, das Nebeneinander von Real- und Hauptschulen, von integrierten und kooperativen Gesamtschulen zu beenden und eine Schulform für all jene zu schaffen, die nicht aufs Gymnasium gehen wollen. So entstanden die Stadtteilschulen, an denen ein Sekundarabschluss, aber auch das Abitur nach 9 Jahren gemacht werden kann. An Hamburger Gymnasien bleiben dafür nur 8 Jahre. Vor allem der Start der Stadtteilschulen war eine immense Herausforderung, erinnert sich die Schulleiterin der Goethe-Schule Vicky Marina Schmidt.
Das hieß also ein Riesenaufwand an Unterrichtsentwicklung und das braucht natürlich auch Zeit. Da müssen Fachcurricula entwickelt werden. Wir hatten ja ganz, ganz viele unterschiedliche Schulen. Es sind Fusionen gewesen, alles Mögliche. Und damit mussten die Schulen natürlich erstmal fertig werden. Kollegien wurden zusammengelegt und so weiter.
Diese Umbrüche und der holprige Start der Stadtteilschulen blieben der Hamburger Elternschaft nicht verborgen. Zum Problem wurden die hohen Anmeldezahlen an den Gymnasien vor allem auch deshalb, weil viele Schülerinnen und Schüler nach der 6. Klasse merken mussten, dass ihnen das dortige Leistungsniveau doch nicht entspricht. Sie mussten dann runter vom Gymnasium und auf den Stadtteilschulen weitermachen und dort erst einmal ihr erstes Scheitern verdauen.
Die Erkenntnis an der Stelle scheint auf jeden Fall auch größer zu werden, dass das nicht sinnvoll ist und dass man die Entscheidung behutsamer und achtsamer treffen muss. Und das freut uns natürlich auch, weil beschädigte Kinder möchten wir ja alle nicht haben.
Die mittlerweile gestiegenen Anmeldezahlen führt Hamburgs Schulsenator Thies Rabe vor allem auf die im Gegensatz zu den Gymnasien bessere Ausstattung der Stadtteilschulen zurück.
Und wir haben gezielte Baumaßnahmen hier auf den Weg gebracht oder auch den Unterricht gerade in den Kernfächern Deutsch und Mathematik ausgebaut. Vor allem aber haben wir uns um Informationen der Eltern bemüht.
Während in Hamburger Gymnasialklassen bis zu 28 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden sollen, sind es in den Stadtteilschulen nur 23. Insgesamt wurden seit 2011 mehr als 4.300 neue Stellen für Lehrer, Erzieher und Sozialpädagogen im Schulsystem geschaffen, auch wegen des Ausbaus der Ganztagsbetreuung und der weiter vorangetriebenen Inklusion. Neues Personal wurde auch an der Stadtteilschule Alter Teichweg eingestellt. Deren Schülerzahl wuchs in den letzten 4 Jahren von 900 auf heute 1.400 Kinder und Jugendliche. Rektor Björn Lengvenus freut sich darüber und ist zuversichtlich, mit dem Zuwachs an Schülern und Personal guten Unterricht machen zu können.
Na klar, man wünscht sich immer mehr und mehr und mehr. Und weitere Stellen für die Inklusion oder weitere Räume, all das würden wir natürlich auch nehmen und würden mit dieser Ausstattung leben. Aber erstmal kann man mit der Ausstattung, die wir haben, gut Schule machen.
Wir bleiben noch in der Schule. Gerade eben ging es um die SEC 1 und wir haben ja schon gesehen, die Bundesländer sind da recht kreativ drin gewesen, völlig unterschiedliche Namen für eigentlich sehr ähnliche Modelle zu finden. Sekundarschule, Mittelschule, Regelschule, Oberschule und eben die Hamburger Stadtteilschulen. Ähnlich kreativ war man bei den Schulklassen, die man extra für ankommende Flüchtlinge vor gut 3 Jahren überall eingerichtet hat. Vorbereitungsklassen, Sprachklassen, Willkommensklassen, Basisklassen und in Bayern die sogenannten Übergangsklassen. Die heißen seit diesem Schuljahr dann auch noch anders, Deutschklassen. Aber es geht da jetzt mehr als nur um einen besseren Namen. Dahinter steckt auch ein neues Konzept. Kurz gefasst, nur noch 1 Jahr statt 2 Jahre. Nicht mehr nur Sprache, dafür auch Kultur und Politik. Jetzt, nach einem halben Jahr, geht das Konzept auf. Nabila Abdel-Aziz hat mal zugeschaut.
Eine 8. Klasse an der Mittelschule an der Simmernstraße in München.
Ich bin Anna, ich bin 13 Jahre alt, ich komme aus Griechenland und ich kann sprechen Türkisch, Englisch, Griechisch und ein bisschen Deutsch.
Neben Anna sitzen Bayan aus Syrien, Mamoussou aus Sierra Leone und Thinh Phu aus Vietnam. Was sie alle vereint ist, sie gehen seit höchstens 6 Monaten in Deutschland zur Schule, in eine sogenannte Deutschklasse. Vergangenes Schuljahr hießen diese Klassen noch Übergangsklassen. Die neu angekommenen Schüler besuchten sie 2 Jahre lang, bevor sie in die Regelklassen wechselten. Die jetzt eingeführten Deutschklassen gehen nur noch über 1 Jahr. Dafür wurde die Zahl der Deutschstunden erhöht und die Ganztagsschule eingeführt. Zusätzlich gibt es neue Fächer, wie zum Beispiel das Fach Kulturelle Bildung und Werteerziehung. Eine Herausforderung, erklärt Birgit Dittmar, glaube ich. Sie ist Konrektorin der Schule an der Simmernstraße.
Die erhöhte Stundenanzahl, die neuen Fächer, die kulturelle Bildung und die Werteerziehung mit ihren 4 Stunden sowie bis zu 6 Stunden Sprach- und Lernpraxis, die Hauruck-Einführung über die Ferien, hat uns natürlich alle vor große Herausforderungen gestellt.
Dittmar, glaube ich, begrüßt diese neuen Ideen, aber
dafür brauchen wir Ressourcen in personeller Form, in zeitlicher Form und vor allen Dingen auch in finanzieller Form.
Zum Beispiel fehlt es noch an Lehrmaterial für das neue Fach Kulturelle Bildung und Werteerziehung. Bei dem intensiveren Lernaufwand müssten die Kinder auch unbedingt individuell gefördert werden, mit mehr als nur einer pädagogischen Fachkraft pro Klasse, so Dittmar, glaube ich. Bis zum letzten Schuljahr finanzierte die Landesregierung sogenannte Drittkräfte zu diesem Zweck. Dafür gibt es jetzt weniger Förderung. Anna Thomann, schulpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, bedauert das.
Die zweite Lehrkraft ist wichtig, weil die Kinder einfach so verschieden sind. Nur müssen wir das irgendwie unter einen Hut bringen, unter ein Konzept.
In einer der beiden Deutschklassen an der Münchner Mittelschule sitzen 22 Schüler. Zu viel, findet Anna Thomann. Gudrun Brendel-Fischer widerspricht. Sie ist die Integrationsbeauftragte der Bayerischen Landesregierung.
Von daher habe ich heute nicht den Eindruck gehabt, dass die Klassen zu groß wären. Von daher glaube ich, dass da mit unseren didaktisch-methodischen Konzepten, wie sie unsere Lehrer eben drauf haben, ganz gut klarkommen.
Dennoch räumt sie ein, dass noch etwas getan werden muss, damit die Deutschklassen wirklich erfolgreich sind.
Ich denke, wir müssen dann noch etwas nachsteuern, was die Ressourcenbereitstellung angeht.
Denn es lohnt sich, sagt sie. Wie all die anderen Gäste war sie beeindruckt von der Motivation der Schüler.
Das finde ich also ganz bewundernswert, wie wissbegierig die Schülerinnen und Schüler hier wirklich daran Interesse haben, Deutsch zu lernen und auch in unserem Kulturraum anzukommen.
Wie man sie dabei am besten unterstützt, das wollte der BLLV mit der Veranstaltung wieder auf die Tagesordnung der Politik setzen. Denn es gibt noch viel zu tun.
Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Und jetzt geht's von der Schule in den Beruf. Aber mal stopp, kurz anhalten, so leicht ist das ja manchmal gar nicht. Dass Jugendliche heutzutage mehr und mehr überfordert sind, wenn es darum geht, was mache ich denn jetzt eigentlich nach der Schule? Das wird immer mal wieder behauptet, aber es lässt sich auch in Zahlen belegen. Beispiel Berlin. Dort haben vergangenes Jahr rund 44.000 Beratungen in Jugendberufsagenturen stattgefunden. 4.000 mehr als noch im Vorjahr. Wo liegen die Probleme? Oder mal etwas positiver ausgedrückt, wo liegt der Beratungsbedarf? Jeder Jugendliche ist anders und deshalb, wo liegt der Beratungsbedarf? Einfache Frage, aber ziemlich viele Antworten. Daniela Siebert hat den Beratern auf der Suche nach den Antworten zugeschaut.
Eine 8. Klasse aus einem Berliner Gymnasium im Berufsinformationszentrum Neukölln. Ein großer Saal voll mit Computern. Berufsberaterin Nadine Drescher betreut sie gemeinsam mit dem Klassenlehrer.
Wir sind jetzt gerade in dem Moment dabei, dass Jugendlichen so einen Test machen, in dem die herausfinden, was zu ihnen passt, zu ihren Interessen und Fähigkeiten. Also haben das vorher in der Gruppe besprochen und jetzt sitzen die eben am Computer und führen diesen Test durch.
Derweil wartet ein Stockwerk höher Felix darauf, dass er in der Jugendberufsagentur drankommt und sein Anliegen vorbringen kann. Sali ist schon fertig und kommt gerade raus. Bei den beiden zeigt sich, wie breit die Behörde als Dienstleister für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre aufgestellt ist.
Und zwar habe ich einen Mietrückstand, muss das nachzahlen. Die finanzieren die Wohnung mit.
Ich habe meinen Berlin-Pass verlängert, benutze eine Fahrkarte.
Den Korridor ein Stück weiter runter wartet Berufsberaterin Stefanie Nedo in einem kleinen Einzelbüro auf ihren ersten Kunden an diesem Tag. Der hatte Termin um 10 Uhr. Jetzt ist es eine gute Viertelstunde später und er ist immer noch nicht da.
Ja, ich hätte jetzt eigentlich einen Termin gehabt, aber 10 Uhr ist vielleicht manchmal zu früh. Oder die S-Bahn hat ein Problem. Wir werden sehen, vielleicht kommt er ja noch. Das ist gelegentlich so. Was weiß man nie vorher, ob jemand kommt oder nicht. Es ist alles ohne Verpflichtung und deswegen sind Einladungen nicht unbedingt immer so verbindlich wie vielleicht bei einem Jobcenter.
Seit einem Jahr macht sie diese Arbeit nun und versucht Berliner Schulabgängern, die sich im Dschungel möglicher Berufe nicht entscheiden können, Orientierung zu geben. Motivieren und Hilfe zur Selbsthilfe geben, so definiert sie ihre Aufgabe.
Man versucht erstmal herauszufinden, was derjenige gerne macht, welche Interessen er hat, ob wir vielleicht irgendwo ein Hobby haben, was wir zum Beruf machen können, ob er ein handwerklicher Typ ist oder lieber am Computer schraubt. Also das gibt ja dann erstmal so ein paar Einstiegsfragen und mit ein bisschen Glück erzählen die dann auch sowas aus ihrem Leben, was sie eben so machen. Und ja, dann kann man da näher drauf eingehen. Welche Berufe gibt es denn im Handwerk oder im Büro oder mit dem Computer? Was kann man machen?
Einmal pro Woche bietet sie ihre Hilfe auch direkt in Schulen an. Hier in der Agentur kann sie sich für die Einzelberatung deutlich mehr Zeit nehmen. Immer wieder muss Stefanie Nido auch von Berufswünschen abraten.
Und das ist manchmal nicht so einfach, wenn die Vorstellungen eben von den Schulnoten abweichen. Wenn ich jemandem eben sage, dass Medizinstudium mit den Noten, die er hat, nicht realistisch ist, dann muss ich natürlich immer noch versuchen, dass er weiter mit mir redet und nicht aufsteht und sagt, nö, jetzt das wollte ich nicht hören und jetzt gehe ich. Sondern wir müssen dann natürlich gucken, was ist denn ein guter Plan B, mit dem er auch glücklich ist und den er dann auch umsetzen möchte.
Nicht zu unterschätzen bei der Berufssuche sind die Eltern, ergänzt Yassin Fahati, der ein paar Zimmer weiter ebenfalls als Einzelberater bereitsteht, aber an diesem Tag auch viele No-Shows hat. Eltern könnten aufgrund ihrer eigenen Ausbildungs- und Berufserfahrung erste Orientierung geben. Sie können aber auch ein riesiger Bremsklotz sein. Immer wieder erlebt Fahati Eltern, die gar nicht wollen, dass ihre Kinder eine Ausbildung machen.
Das sind oftmals Familien, die langzeitarbeitslos sind, wo die Jugendlichen halt den Hartz-IV-Alltag stören, indem sie dann eine Ausbildung aufnehmen, früh aus dem Haus gehen und dann einen eigenen Weg einschlagen. Zumal es auch sein kann, dass finanziell dann etwas abgezogen wird, wenn dann ein Ausbildungsgehalt in eine Bedarfsgemeinschaft kommt.
Auch deshalb versucht er so oft es geht, die Eltern mit in die Gespräche einzubinden. Yassin Fahati vermittelt seinen Kunden auch die Perspektive der Arbeitgeber. Und er baut Brücken zwischen beiden Seiten, gerade dann, wenn die Schulzeugnisse so schlecht sind, dass die Arbeitgeber an der Ausbildungsreife der Bewerber zweifeln.
Wir haben ein Instrument, das sehr, sehr gerne von Arbeitgebern auch genutzt wird. Das ist die Einstiegsqualifizierung, mindestens ein halbes Jahr bis maximal 12 Monaten. Sie arbeiten schon in dem Betrieb, gehen auch schon zur Berufsschule. Also das ist in jedem Fall eine sehr, sehr gern genutzte und sehr, sehr effektive Maßnahme, da die Jugendlichen auch direkt arbeiten und zeigen können, sie sind rechtzeitig da, sie sind zuverlässig, lernwillig und so weiter und so fort.
Die Berater in der Jugendberufsagentur üben mit den Jugendlichen auch für Bewerbungsgespräche und Assessment Center, helfen beim Design von Bewerbungen, bei Bedarf sogar beim persönlichen Styling. Nadine Drescher ist inzwischen im Berufsbildungszentrum mit der Schulklasse auf der Zielgeraden. Die Jungs und Mädchen sitzen einzeln vor Computern, stöbern auf den Internetseiten der Bundesagentur für Arbeit nach Berufsbildern und Ausbildungswegen. So wie Louis, der Rechtsanwalt werden will, und Antonia, die Fotografin werden will.
Ich brauche schulische Voraussetzungen, Kunst zum Beispiel oder Physik.
Also ich kann hier ziemlich gut sehen, die praktischen Studieninhalte, die Schwerpunktbereiche. Hier kann ich dann Studienangebote anklicken.
Die beiden sind zwar erst in der 8. Klasse, doch je früher man mit der Berufsorientierung anfängt, desto besser, raten die Fachleute hier in der Jugendberufsagentur Berlin-Neukölln.
Seinen Chef oder seine Chefin kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Aber welchen Chef man gerne hätte, das wird man sich ja noch wünschen dürfen. Aber diese Frage, wie sollte Ihr Chef denn nun bitte sein, die wird nicht überall gleich beantwortet.
Campus und Karriere. International.
Es gibt in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Führungskulturen und wichtig ist das für Chefs genauso wie für Angestellte, die jenseits der Heimat arbeiten wollen. Ein Umfrageinstitut hat jetzt Angestellte in Deutschland und in Frankreich gefragt, wie sie ihre Chefs finden und wie sie sie gerne hätten. Susanne Krause.
Den Führungsstil von Managern in Frankreich und in Deutschland hat das Barometer des Umfrageinstituts YouGov unter die Lupe genommen. Dafür wurden pro Land je 1000 Angestellte befragt. Ein Ergebnis: Wenn sie Entscheidungen fällen, setzen deutsche Manager eher auf ein Wir-Gefühl, französische Führungskräfte hingegen auf ein Ich-Gefühl, resümiert Hugues Romancier vom Strategieunternehmen Evidence. 41% der deutschen Angestellten gaben an, ihr Manager würde bei anstehenden Entscheidungen erst sein Team konsultieren. Deutsche Manager gelten bei ihren Untergebenen als Champions im Bereich Teamgeist, während französische Führungskräfte zumeist darauf setzen, alleine zu entscheiden. Auf der Strichliste eines deutschen Managers steht, grob skizziert, erstens Kompromiss finden, zweitens koordinieren, drittens animieren. Das Vorgehen in Frankreich ist ein anderes. Erstens entscheiden, zweitens Team anpassen, drittens Team motivieren. Wobei, sagt Le Romancier, die Angestellten in beiden Ländern sind derselben Ansicht. Ein Manager, der sich mit seinem Team berät, wird eher zu seiner Verantwortung stehen, sollte eine Entscheidung zu Problemen führen. Und er trifft auch mutigere Entscheidungen. Auch bei der Frage nach den Qualitäten ihrer Vorgesetzten hegen deutsche und französische Angestellte unterschiedliche Erwartungen. In Deutschland ist zuallererst Leadership erwünscht. Das gaben bei der Erhebung immerhin 46% der Befragten an. In Frankreich findet Leadership weitaus weniger Zustimmung. Die französischen Angestellten wünschen sich vielmehr eine Führungskraft mit offenem Ohr. Da geht es mehr um Gefühle, darum, dass jemand sie begleitet, ihnen ermunternd auf die Schulter klopft, Rückversicherung gibt. In Auftrag gegeben wurde das Barometer von MPI Executive, einer Pariser Agentur, die sogenannte Manager auf Zeit in die ganze Welt vermittelt. Agenturgründer Stéphane Mélanger war selbst lange Jahre als Manager im Ausland tätig, unter anderem in Deutschland. Die Resultate der deutsch-französischen Erhebung zum Thema Manager decken sich, so Mélanger, mit seinen eigenen Erfahrungen.
La clé de la gestion de l'entreprise allemande.
Der Schlüssel bei der deutschen Betriebsführung ist Kooperation, häufig eine doppelte Geschäftsführung mit dem Betriebsrat, Stichwort Mitbestimmung. Das französische System ist pyramidenförmig, stark hierarchisiert. Das stammt aus der Schulzeit, da wurde uns beigebracht, man müsse immer der Beste und der Stärkste sein. Im Job geht es im selben Stil so weiter. Auch Mélangers Kollege Rémi Schmidt hat mehrfach in deutschen Unternehmen gearbeitet. Was er in Deutschland lobenswert findet, ist l'efficacité, die Effizienz. In deutschen Werkstätten unterstehen teils 60, 70 Arbeiter einem einzigen Vorarbeiter. In Frankreich sind es 4, 5 Vorarbeiter, die sich gegenseitig auf die Füße treten. Für deutsche Manager, die in einem französischen Unternehmen antreten wollen, hat Stéphane Mélanger einen guten Rat. Was französische Angestellte erwarten, ist, geliebt zu werden. Man muss sie verwöhnen, sie ermutigen. Bei uns braucht es eine Nähe, die für deutsche Verhältnisse sehr ungewohnt ist. Also kultivieren Sie Ihr Gefühl für Zuneigung.
Cultivez votre amour.
Das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt es gleich die Nachrichten und dann wie immer Corso, Kunst und Pop. Und da übernimmt dann Sigrid Fischer und sie spricht unter anderem über den Tod des Talk-Talk-Sängers Mark Hollis. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.